Ich freue mich, etliche Bekannte wieder zu treffen aus der Edith Stein Fachhochschule, wo ich für Erzieherinnen und Lehrerinnen Fortbildung gebe und viele neu zu treffen, manche über Facebook schon Kontakt zu haben. Ich bin heute Morgen losgefahren, bin jetzt hier angereist. Das war heute im Zug so ein bisschen wie Fernseh gucken, weil das war eigentlich ein Bummelzug. Ich bin um 8 Uhr losgefahren, ich bin fast gegen 5 Uhr angekommen. Und das Wetter war so schön und der Rhein war total schön. Und ein Mitfahrer, der saß mir ein bisschen gegenüber, der sagte immer, da sieht man schon die Alpen und da sieht man das. Und das war wirklich angenehm, hier anzureisen. Ja, ich komme aus Gelsenkirchen, arbeite da im Institut für Familientrauerbegleitung. Das habe ich vor einigen Jahren gegründet. Ich bin vom Grundberuf her Erzieherin, komme aus der Jugendarbeit, habe Pfadfinderarbeit gemacht und habe einen Kindergarten geleitet bis zur Geburt des ersten Sohnes vor 23 Jahren und dann begonnen, Fortbildung mit einem Priester gemeinsam zu geben. Das war ganz spannend. Dieser Priester, der gab Fortbildung nur für Erwachsene und sagte, ich kann jetzt Theorie und Theologie, aber Praxis für Kindergärten kann ich nicht. Und dann hat er das auf der Ebene der Erzieherin gemacht, der erwachsenen Frauen. Und ich habe das Ganze runtergebrochen auf den Kindergarten. Und wir sind dann irgendwann angefragt worden, etwas zum Thema Tod und Trauer zu machen und haben es ausprobiert. Es gab damals kaum Bilderbücher. Meine Nichte ist mit 4 Monaten am Kindstod gestorben. Die Brüder waren 4 und 5 Jahre alt. Und es gab damals Abschied von Rune. Das passte für mich gar nicht in diesen Tod. Und es gab auch noch Leb wohl, lieber Dachs. Das kannte ich aber nicht. Und wenn ich das gekannt hätte, dann hätte ich gesagt, der Dachs ist alt und die Judith war jung. Das passt gar nicht. Heute könnte ich den Dachs einsetzen, weil ich mit ihm ganz anders arbeite, weil ich ganz anders dieses Thema verstehe. Damals wäre es einfach nicht möglich gewesen. Wir haben diese Fortbildung angeboten und gemerkt, es gibt diesen Bedarf. Wir haben gemerkt, es ist von Wichtigkeit und wir haben gemerkt, unsere Angst wird kleiner, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und ich habe dann Fortbildung gegeben, habe mich selber fortgebildet und bin irgendwann in Familien reingekommen, weil Erzieherinnen gesagt haben, hier ist eine Mutter gestorben, könntest du mal vorbeikommen. Und so hat sich das dann ergeben. Ich habe dann in Gelsenkirchen dieses Institut gegründet. Ich musste mich selbstständig machen, weil Trauerbegleitung weder in Deutschland noch Österreich noch der Schweiz refinanziert wird. Und da gibt es im Grunde nur den Weg über die Selbstständigkeit und zu gucken, wie kann man das Ganze finanzieren. Es ist möglich durch solche Abende wie hier, durch Vorträge, durch Fortbildung, die ich leite. Es ist möglich durch einen Förderverein, der die Arbeit unterstützt. Und es wird auch möglich dadurch, indem ich zum Teil ohne Geld in Familien arbeite. Weil in Notfällen geht es nicht mehr um Geld handeln, da geht es einfach um Handeln. Und das ist so eine Mischkalkulation. Ich erzähle Ihnen heute aus dem Vollen, aus der Arbeit und erzähle Ihnen von Kindern und Jugendlichen, von denen ich Ihnen auch erzählen darf. Die Kinder wissen darum und sind ganz stolz, dass andere daran lernen, was ich von ihnen erzähle. Wenn das ganz frisch geschehen ist, da habe ich oft Kinder, die hören gerne von anderen Kindern Geschichten, aber dann sagen die Mechtelt, von mir erzählst du aber nichts woanders. Und dann sage ich immer, nein, ich erzähle das auch erst, wenn ich das erzählen darf, wenn du sagst, es ist okay. Und irgendwann ist manchmal einfach die Zeit da und ich erzähle auch nicht von allen Kindern. Aber die Eva ist dabei, die werden Sie gleich sehen. Die Eva, die ist immer dabei, weil die einfach so gute Beispiele gebracht hat. Und die Eva hat mal irgendwann zu mir gesagt, Mechtelt, wie viele Leute haben wegen mir eigentlich schon mal geweint, wenn du von meiner Geschichte erzählt hast? Und die Eva, die fände das so schön, sie würden alle weinen. Weil das würde irgendwie so gut tun. Aber die Eva muss nicht mehr weinen, wenn sie davon erzählt. Die Eva muss manchmal weinen. Das ist jetzt 6 Jahre her. Sie war 8, als die Mama gestorben ist. Heute ist sie 14. Aber das wäre schon eine Wertschätzung, wenn sie so ein bisschen weint. Ich habe den Vortrag heute mal so aufgebaut, dass ich das über Sprüche mache. Sprüche, die wir alle kennen, die wir schon alle selber gesagt haben, die wir uns anhören müssen. Und ich fange immer damit an, dass ich sage, Trauer ist nicht nur da, wenn Tod da ist, Trauer ist auch da, wenn Scheidung da ist, wenn Arbeitslosigkeit da ist, wenn Krankheit da ist, wenn Alkoholismus da ist, wenn, Krankheit habe ich schon gesagt, Arbeitslosigkeit da ist, wenn mein Freund mich nicht zum Geburtstag einlädt, Das ist eine große Trauer, die da geschieht. Und wenn wir in Schulklassen reingehen, dann werden meine Kollegin und ich geholt, weil eine Mutter gestorben ist. Von Tom ist die Mama gestorben. Und dann stellen wir eine Kerze hin und sagen, wir sind heute hier wegen dem Tom. Seine Mama ist gestorben, aber wir sind wegen euch allen hier, weil ihr kennt alle Traurigkeit. Bei euch ist vielleicht nicht die Mama gestorben, aber vielleicht haben sich Mama und Papa getrennt. Vielleicht streiten die sich immer. Und wir zählen einfach ein paar Dinge auf und versuchen, alle mit reinzunehmen. Wenn wir das nicht machen, dann ist der Tom ein Trauerkind der Luxusklasse. Für den muss man Geld spenden, damit Blumen gekauft werden. Die müssen alle einen Brief schreiben. Der Tom, der kriegt sogar schulfrei wegen der Beerdigung. Und ich bin auch arm dran. Weil irgendwie habe ich auch keine Mama. Aber die ist nicht tot. Und deswegen kriege ich keine Blumen, ich kriege keinen Brief, ich kriege keinen schulfrei. Und dann merken Kinder, hier ist so eine Ungerechtigkeit da. Wir haben im Ruhrgebiet 40% Scheidungskinder in Vorarlberg. Ich habe diese Statistik heute im Zug rausgesucht und noch drunter gesetzt. In Vorarlberg gab es 2013 691 Scheidungen. In Wien gibt es über 4000. Das so als Vergleich einfach mal. Scheidung löst Trauer aus. Scheidungskinder haben genauso Schuldgefühle. Nicht alle, aber können sie eben haben. Ängste, Trennungsängste, Sorgen, Bindungsstörungen und Konzentrationsstörungen. Und die müssen einfach gesehen werden. Wenn trauernde Kinder nicht gesehen werden, kann es sein, dass sich einfach was fehlentwickelt. Und bei dieser Prozentzahl im Ruhrgebiet, 40% Scheidungskinder, wenn das nicht gesehen wird von der Gesellschaft, fährt sich unsere Gesellschaft irgendwann vor die Wand. Wir werden irgendwann ganz viele bindungsgestörte Menschen haben, die entweder zu enge Beziehungen eingehen oder keine Beziehung mehr eingehen. Und Scheidungskinder, die gesehen werden, können starke Kinder werden, genauso wie trauernde Kinder, wo Eltern gestorben sind. Wir werden alle unsere Macken haben. Die haben wir, weil wir irgendwelche Schäden durch irgendwas erlitten haben. Schäden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber wir können auch Stärken daran entwickeln, aber wir müssen dafür gesehen werden. Behalte deine kleine Schwester lieber in Erinnerung. Das Bild bekommst du nie mehr. Welchen Toten würde ich mir nicht angucken? Mach das nicht. Das ist ganz oft das, was gesagt wird, wenn Eltern überlegen, darf mein Kind die Oma noch sehen, den Opa noch sehen? Ich habe mal davon gehört, dass man das machen kann und früher war das so auch möglich. Und dann kommt jemand daher und sagt, mach das nicht. Ich war selber ein Kind gewesen und ich kriege bis heute dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist einfach wichtig, dass wir wissen müssen, dass sich die Zeiten ja auch geändert haben. Früher gab es dieses sicherlich gute Ritual, dass Menschen nochmal aufgebahrt wurden, dass sie zu Hause aufgebahrt wurden, dass man Abschied nehmen konnten. Früher gab es aber nicht das Wissen um die Pädagogik. Bei uns zu Hause, wir waren 5 Kinder, ich war 3, als mein Opa gestorben ist, meine Schwester war 6 Jahre alt. Der Großvater ist gestorben, der lag in der Küche, lag da. Ich sage heute, es war mein Glück, dass ich 3 Jahre alt war und ihn gesehen habe. Meine Mutter sagt, nach der Beerdigung, wo ich auch dabei war, habe ich einen Bonbon festgehalten und habe gesagt, das kriegt der Großvater, wenn er wieder zurückkommt. Und ich habe irgendwann bei einem Vortrag mal gesagt, ich bin sehr dankbar, dass wir Kinder bei uns zu Hause die Toten sehen durften. Und dann kommt meine Schwester zu mir hin und sagt, du, ich weiß noch, wie er da lag. Das war ganz furchtbar. Das war eigentlich ganz gruselig. Und ich brauchte sehr lange Licht, um einzuschlafen, weil ich einfach Angst hatte. Und dann erklärt sich das einfach, meine Schwester war 6 Jahre alt. Mit 6 Jahren bekommen Kinder zum Beispiel auch Angst vor Einbrechern. 3-jährige Kinder haben keine Angst vor Einbrechern, weil sie Einbrecher noch gar nicht kennen. 3-jährige kennen keine Geister. 6-jährige, je nachdem, mit wem die im Kindergarten spielen, kennen die schon Geister. Das heißt, die Fantasie ist weiterentwickelt, unser Hirn ist weiterentwickelt und daran liegt das. Und wir hätten damals von den Eltern vielleicht gefragt werden sollen, wie ging es euch damit? Sie hätten uns nicht fragen sollen, wollt ihr dahin? Aber die hätten uns sagen können, der Großvater liegt da und er sieht aus, als würde er schlafen, aber der schläft nicht, so ist tot sein. Und die hätten uns das erklären können. Das haben die nicht gemacht, weil meine Mutter gesagt hat, das haben wir nicht gewusst. Und wenn ich etwas nicht weiß und ich komme in eine Situation rein, die mich erschreckt, wo ich dann denke, wieso liegt er da? Das ist doch nicht richtig, der hat doch immer mitgebetet oder der ist immer aufgestanden, wenn alle da waren. Dann behalte ich dieses Bild für immer im Kopf. Wenn ich das erklärt bekomme, behalte ich das auch im Kopf, aber nicht als schrecklich. Man kann Särge gestalten. Man kann Särge gestalten, indem man sagt, die werden von innen und außen ausgeschmückt. Das hier ist ein Sarg von einem Baby, was ganz schnell gestorben ist und die haben das Baby mit nach Hause genommen. Und das Kind hat ein paar Tage tot zu Hause gelegen. Die Geschwisterkinder waren 5 und 6 Jahre alt. Die haben der Luisa abends Stofftiere oder tagsüber Stofftiere reingelegt. Die lag in dem Kinderbettchen tot. Und abends haben sie die Stofftiere gebraucht, weil sie ins Bett gingen und haben die dann wieder rausgeholt. Es ist auch wichtig, wenn wir sagen, Kinder, ihr dürft der Oma, dem Opa, dem Bruder, der Schwester, Mama oder Papa etwas mitgeben. Und Kinder möchten manchmal das Liebste schenken, was sie haben, dass wir immer wieder darauf achten. Wenn es aber das Stofftier ist, was die abends zum Einschlafen brauchen, dann dürfen die das nicht abgeben. Dann könnte man das nochmal da hinlegen oder man könnte von dem Stofftier ein Bild malen und das mitgeben. Oder man könnte ein Ersatztier kaufen. Aber einfach darauf achten, dass nicht das, was ich später brauche, damit es mir gut geht, dass ich das alles abgebe. Wir müssen auch immer ein Stück für uns selber Sorge tragen. Hier unten, das ist ein Sarg. Hier hat das Mädchen Bilder drauf gemalt. Eine bewölkte Sonne, Noten, weil die Mutter im Gospelchor gesungen hat. Und der Bruder, der hat gesagt, ich kann nicht malen. Wir können nicht von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erwarten, dass sie sich in Gefühlen ausdrücken über etwas, was sie nicht können. Aber er hat gesagt, ich kann schreiben. Und dann hat er einfach Begriffe draufgeschrieben, die zu seiner Mutter passten. Hier vorne haben Kinder eine Sonne in den Sarg gemalt und haben gesagt, damit seine Mama da drin nicht so traurig ist. Und hier oben haben Kinder Handabdrücke drauf gemacht, weil man den Vater wirklich nicht mehr anschauen konnte. Aber sie haben ihm nicht Tschüss sagen können oder nicht bewusst Tschüss, auf Wiedersehen sagen können, weil der Vater einen Arbeitsunfall hatte. Und dann haben wir überlegt, oben ist der Kopf im Sarg, unten sind die Füße und die Hände hat er so gefalten. Und dann hat die Bestatterin nochmal gesagt, wie sieht der Vater da drin aus, welche Verletzungen hat er auch. Solche Bilder dürfen wir mitgeben, damit unsere Fantasie nicht verrückt spielt. Und dann haben wir die Lieblingsfarbe des Vaters genommen, das war blau, und ihm nochmal Handabdrücke drauf gemacht und ihm so nochmal versucht, bewusst Tschüss zu sagen. Das Bild bekommst du nie wieder weg. Im Dschungelcamp sitzen 6,09 Millionen Zuschauer in der Altersklasse 14 bis 59 davor. Und hier vorne sieht man einen Mann, dem eine Spinne in den Mundrand reinkrabbelt. Das gucken sich die Leute an. Da kaufen die Eltern Chips, damit die 14-Jährigen dabei sitzen können und was zu knabbern haben, wenn sie solche Bilder angucken. Und dann stirbt die Oma und dann sagen die Eltern, nein, mein Kind ist so sensibel. Ja, oder das tue ich meinem Kind nicht an. Und wir müssen immer mal wieder überlegen, was sehen unsere Kinder? Und wenn ich Schüler oder auch die Jugendlichen aus unseren Trauergruppen frage und sage, habt ihr schon mal was Schlimmeres erlebt als den Tod von Vater, Mutter, Bruder oder Schwester? Dann sagen die fast alle ja. Die sagen aber manchmal, wir haben nichts Traurigeres erlebt. Aber Schlimmeres haben sie erlebt. Schlimmeres ist, wenn man geächtet wird, wenn man bloßgestellt wird, das ist schlimmer. Das andere ist traurig. Und auf der anderen Seite, wenn Kinder nicht traurig sein dürfen, wenn ihre Eltern sterben, dann ist wieder die Frage, in welche Gesellschaft wachsen wir rein? Wenn es das ist, was Kinder leben dürfen, diese Bilder am Fernseher und nichts anderes, dann gibt es den Spruch, du musst einfach die Zähne zusammenbeißen oder ich beiß einfach die Zähne zusammen oder kleine Jungs bekommen in der Regel gesagt, wenn der Papa stirbt, du bist jetzt der Mann im Haus. Das kriegt fast jeder Junge zu hören. Du bist jetzt der Mann im Haus, das bedeutet, du darfst nicht weinen, du musst stark sein, du musst die Mama schützen. Das sind Aufträge, die kleine Jungs mitbekommen. Das hier vorne ist der Tobias. Von dem Tobias ist der Papa gestorben, da war er 6 Jahre alt. Hier ist er 7 gewesen und wir haben Kinder- und Jugendtrauergruppen bei uns in Gelsenkirchen. Wir haben Gruppen für junge Eltern, die verwitwet sind, wo die Kinder noch im Haushalt leben. Wir haben eine Männertrauergruppe. Wir haben eine Gruppe für alte Eltern, deren Kinder gestorben sind, die so im Alter zwischen 30 und 50 gewesen sind. Wir haben Gruppen für Familien, wo junge Kinder gestorben sind und für Suizidangehörige. Und der Tobias kommt jetzt in die Kindertrauergruppe rein Und wir haben eine Jugendgruppe gebildet, wir haben eine Mädchengruppe gebildet und dann haben die das Thema bekommen, darüber zu sprechen, trauern Jungs eigentlich weniger als Mädchen, weil die weinen ja auch weniger. Und dann kommt Tobias als der Sprecher der Kleingruppe raus und sagt, wir haben das überlegt und wir haben gesagt, wir Jungs, wir sind genauso traurig wie die Mädchen, aber wir müssen einfach weniger weinen, weil das liegt an der Muskulatur. Und ich habe gedacht, Tobias meint die Hormone und habe nochmal nachgefragt und dann hat er gesagt, nein, wir haben Bauchmuskeln und dann greift er sich zur Schulter bis unten zur Hüfte und sagt, bis hierhin haben wir Bauchmuskeln. Und die Mädchen und die Frauen, die haben Brust dazwischen, denen fehlt was. Und wenn die Traurigkeit kommt, dann spannen wir die Bauchmuskulatur an und dann gehen die Tränen weg. Und das ist der Trick von Tobias. Alle Kinder haben Tricks und alle Mädchen und Jungs und alle Erwachsenen haben auch Tricks. Sie haben auch Tricks, wie sie ihre Tränen wegbekommen. Die sind auch legal. Aber wenn ein Tobias vorgelebt bekommt, dass ein Junge nicht weint und er weint nicht, dann wird er dafür gelobt. Dann klopft man ihm auf die Schulter und sagt, du bist klasse, du machst das gut, du bist ein starker Kerl. Und niemand sieht, dass der vielleicht 20 Mal am Tag die Bauchmuskeln anspannt. Oder vielleicht auch nur 5 Mal, aber 5 Mal ist auch viel. Bei Moritz war das anders. Der Moritz war auch 6, da ist die Mama gestorben. Und der Moritz ist auffällig geworden in der Schule, weil er der Klassenclown war und andere geärgert hat. Und ich habe Moritz kennengelernt und habe gesagt, Moritz, kennst du das mit der Traurigkeit? Und er hat gesagt, ich kenne das mit der Traurigkeit, die fängt bei mir im Bauch an. Und dann geht die langsam hoch und wenn die hier im Hals angekommen ist, das kennen Sie, ne? Wenn da eng wird der Hals, dann heule ich nicht. Dann haue ich drauf oder ich mache einen Witz und dann geht das wieder weg. Und Moritz ist total stolz drauf, dass er den Trick gefunden hat. Das Glück bei Moritz ist, dass er auffällig wurde. Das Pech ist, dass er erst damit aufgefallen ist, beziehungsweise erst Hilfe nach einem halben Jahr bekommen hat. Und seine Lehrerin hat ein halbes Jahr nicht gemerkt, dass er eigentlich die Tränenoberkante hatte. Eine Sache, die ich in Berufsfachschulen noch immer wieder sage, denkt dran, wenn jemand in einer unangemessenen Situation einen Scherz macht, dann macht er das in der Regel nicht, weil ihm das egal ist, sondern er macht das meistens, weil ihm irgendwas Oberkante steht. Und dass sein Trick ist, das wegzubekommen. Oma ist ganz friedlich eingeschlafen. Das sind manchmal auch die Erklärungen, die wir Kindern geben. Wenn die Oma eingeschlafen ist, ist das noch lange kein Grund zum Traurigsein. Wie soll ein Kind verstehen, dass die Oma tot ist und nie mehr wiederkommt? Wenn wir sterben, sterben wir. Und dann sind wir nicht weggegangen. Wir sind nicht heimgeholt worden. Wir sind nicht über den Jordan gegangen und eigentlich auch nicht abgekratzt. Ja, es gibt so ganz viele Begriffe dafür, aber eingeschlafen, da können wir immer wieder sagen, ja, man sagt das, weil es so aussieht. Ich bin jetzt in Haltern gewesen, in einer Schulklasse, an der Schule, wo dieses Unglück gewesen ist, wo 16 Schüler gestorben sind. Und ich habe die Kinder im 5. Schuljahr, die ganz viele Fragen zum Unglück hatten, und ganz viele Bilder vor Augen hatten, habe ich gefragt, wer von euch hat schon mal einen toten Menschen gesehen? Und von über 20 Kindern melden sich 3. Und dann ist es einfach wichtig, wenn unsere Kinder Bilder mitbekommen, dass man beschreibt, wie sieht jemand aus. Ja, wenn man tot ist, sieht man ganz oft so aus, als würde man schlafen. Und das ist gut so. Deswegen sagen die Leute auch, man ist eingeschlafen, aber das stimmt nicht. Die Leute vertun sich. Man ist halt gestorben. Wer gestorben ist, wird nicht mehr lebendig. Und wer eingeschlafen ist, der wird wieder wach. Wenn wir bei diesem Eingeschlafen bleiben, dann kann es sein, dass Kinder irgendwann Schlafstörungen entwickeln, weil sie Angst haben, sie schlafen auch ein. Oder sie wecken Mama und Papa, weil sie denken, die schlafen auch ein, so wie die Oma, und dann sind die auf einmal weg. Deswegen ist es immer wieder ganz wichtig, dass wir deutlich reden und dass wir wirkliche Informationen geben. Überfordere dein Kind nicht. Antworte nur auf das, was dein Kind dich fragt. Das ist auch so eine gängige Meinung. Die steht noch in ganz vielen Fachbüchern drin. Wenn wir abwarten, bis unsere Kinder nach mathematischen Formeln fragen, dann könnte ich zumindest bei meinen Söhnen lange warten. Ja? Damit meine Söhne Fragen stellen können, müssen sie erstmal addieren können und subtrahieren können und multiplizieren können. Das brauchen die doch erstmal, um Fragen zu stellen. Bis ein Kind fragen kann, wie man Farben mischt, muss es auch erstmal die Grundfarben können. Und wenn wir unseren Kindern keine Grundinformationen über das Sterben geben, dann können wir auch nicht warten, dass sie traurig werden.